Natürlich hatte ich auch keinen Vers heute Morgen. Dann hat Markus mir auf Facebook einen Vers geschickt. Das ist irgendein Kommentar. Dachte ich, okay, nehmen wir mal diesen. Und zwar aus der Bhagavad Gita, 12. Kapitel. Vers Nummer 13 und 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Advishta sarva bhutanam maitra karuna evacha niyamamuni rahankara samadukha sukhakshami santushta sadatam yogi yatatmatrita nishchayaha mayapita manubudhiya yumatbhakta samepriyaha. Übersetzung: Wer nicht neidisch ist, sondern allen Lebewesen ein gütiger Freund ist, wer keinen Besitzanspruch erhebt und von falschem Ego frei ist, wer in Glück und Leid gleichmütig bleibt, wer duldsam, immer zufrieden und selbstbeherrscht ist und sich mit Entschlossenheit im hingungsvollen Dienst beschäftigt, indem er Geist und Intelligenz auf mich richtet. Ein solcher Geweihter ist mir sehr lieb. Erläuterung von Schiller Prabhupada. Der Herr wendet sich nun wieder dem reinen, hingungsvollen Dienst zu und beschreibt in diesen beiden Versen die transzendentalen Eigenschaften eines reinen Gottgeweihten. Ein reiner Gottgeweihter wird niemals durch irgendwelche Umstände verwirrt. Weder beneidet er irgendjemanden, noch wird er seines Feindes Feind. Er denkt, es ist nur auf meine eigenen Missetaten der Vergangenheit zurückzuführen, dass diese Person sich mir gegenüber als Feind verhält. Deshalb ist es besser zu leiden, als zu protestieren. Im Srimad Bhagavatam 10.14.8 heißt es: Tate Nukampam Sushamik Shamana Bunjana Evatma Kritam Vipak. Wenn ein Gottgeweihter leidet oder in Schwierigkeiten ist, sieht er dies als die Barmherzigkeit des Herrn an. Er denkt, aufgrund meiner vergangenen Missetaten sollte ich eigentlich viel, viel mehr leiden, als ich jetzt leide. Es ist nur der Barmherzigkeit des höchsten Herrn zu verdanken, dass ich nicht die Strafe bekomme, die ich verdiene. Durch die Barmherzigkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes bekomme ich nur einen geringen Teil. Deshalb ist der Gottgeweihte trotz vieler leidvoller Umstände immer gelassen, ruhig und geduldig. Auch ist er jedem stets freundlich gesinnt, selbst einem Feind. Niyamama bedeutet, dass ein Gottgeweihter den Leiden und Schwierigkeiten, die sich auf den Körper beziehen, nicht viel Bedeutung beimisst, da er genau verstanden hat, dass er nicht der materielle Körper ist. Er identifiziert sich nicht mit dem Körper. Daher ist er frei von den Vorstellungen des falschen Ego und bleibt in Glück und Leid ausgeglichen. Er ist duldsam und er ist mit allem zufrieden, was er durch die Gnade des höchsten Herrn bekommt. Er bemüht sich nicht sonderlich um etwas, was nur unter großen Schwierigkeiten zu erreichen ist. Deshalb ist er immer voller Freude. Er ist der vollkommenste Transzendentalist, denn er ist in den Anweisungen, die er von seinem Spiritualen Meister empfangen hat, gefestigt. Und weil seine Sinne beherrscht sind, ist er entschlossen. Er wird durch falsche Argumente nicht verunsichert, denn niemand kann ihn von seiner festen Entschlossenheit im hingungsvollen Dienst abbringen. Er ist sich völlig darüber bewusst, dass Krishna der ewige Herr ist und daher kann ihn niemand aus der Fassung bringen. All diese Eigenschaften ermöglichen es ihm, seinen Geist und seine Intelligenz gänzlich auf den höchsten Herrn zu richten. Eine solch hohe Stufe des hingungsvollen Dienstes ist zweifellos sehr rar. Doch ein Gottgeweihter erreicht diese Ebene, indem er den regulierenden Prinzipien des hingungsvollen Dienstes folgt. Der Herr sagt des Weiteren, dass ihm ein solcher Gottgeweihter sehr lieb ist, denn er ist mit den Tätigkeiten, die dieser Gottgeweihte in vollkommenem Krishna-Bewusstsein ausführt, immer zufrieden. Mukam karote vachlam pangum langai tegirin yat kripatam amandi shi gurum dinatharam Paramananda Madhava Sri Chaitanyeshwara Vanchakalpadrupascha Kripasindhuva Evacha Patitanam Bhavadevam Vaishnavam Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nochmal den Vers. Advishta Sava Bhutanam Maitra Karuna Evacha Nimamo Nirahankara Samaduka Sukhakshami Santushta Saritam Yogi Yatatma Trita Nishchaya Mayapita Manu Buddhya Yumat Bhakta Sane Priyaha. Wer nicht neidisch ist, sondern allen Lebewesen ein gütiger Freund ist, wer keinen Besitzanspruch erhebt und von falschem Ego frei ist, wer in Glück und Leid gleichmütig bleibt, wer duldsam, immer zufrieden und selbstbeherrscht ist und sich mit Entschlossenheit im hingungsvollen Dienst beschäftigt, indem er Geist und Intelligenz auf mich richtet, ein solcher Geweihter ist mir sehr lieb. So, allein durch die Erläuterung habe ich schon Schalwans Punkt gecovert. So, was machen wir jetzt mit so einer Erläuterung? Ne? Wenn man das jetzt so vergleicht zu unseren Eigenschaften, zu unserem eigenen Leben, ne, dann kann es sein, dass da eine gewisse Diskrepanz ist, also zwischen uns und was hier ein reiner Gottgeweihter für Eigenschaften hat. Srila Prabhupada schreibt, eine solch hohe Stufe des himmlischen Dienstes ist zweifellos sehr rar. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist Anukaran und die andere ist Anusharan. Das eine ist praktisch, man imitiert so einen Gottgeweihten. Das Ergebnis ist meistens nicht so glücksverheißend für einen selber und auch für andere. Und die andere ist aber, man folgt dieser Person nach, man lässt sich davon inspirieren. Und das versuchen wir heute mal. Die erste Inspiration, die mir gekommen ist, von einem großen Geweihten, nicht aus unserer Tradition, sondern aus einer anderen, ist Franz von Assisi. Kennen vielleicht einige. Ne? Und einmal ist Franz von Assisi mit seinem treuen Mönchsbruder Leo, die waren unterwegs von einem Kloster zu dem anderen, und es war viel schlimmeres Wetter, als wir jetzt hier draußen finden. Es hat richtig geschneit, es war kalt, ne? Und irgendwo haben sie dann unter einem Baum so kurz mal eine Pause gemacht, und Franz sagte zu Leo: Schreib auf, ich muss dir was sehr Wichtiges mitteilen. Und er fragte ihn: Was ist vollkommene Freude? Leo überlegte: Was ist vollkommene Freude? Und Franz von Assisi antwortete selber, sagte: Wenn unsere Brüder alle Schriften kennen, wenn sie praktisch die Zukunft vorhersagen können und praktisch in Astrologie geschult sind, wenn sie Blinde heilen können, wenn sie Lahme wieder zum Gehen bringen, Blinde können wieder sehen, das bezeichne ich als vollkommene Freude, vollkommenes Glück. Dann fragte Leo: Was ist denn vollkommene Freude? Und wie sagte Franz von Assisi: Selbst wenn wir alle Lebewesen im Universum konvertieren können zu unserem Glauben, dass sie Gott geweiht werden, bezeichne ich auch nicht als vollkommene Freude. Auch wenn sie alle möglichen Schriften kennen und tolle Vorträge halten, das ist nicht vollkommenes Glück, keine vollkommene Freude. Also Leo wurde ein bisschen ungeduldig. Bitte, sag mir, was ist vollkommene Freude? Ne? Und dann sagt er: Wenn wir jetzt langsam zu unserem Ziel kommen und wir klopfen an das Kloster, und wir sind voll durchgefroren, wir sind hungrig, und der Bruder macht die Tür auf und sagt: Was wollt denn ihr? Sagt: Lieber Bruder, ja, wir sind so weit gereist, um mit euch Gemeinschaft zu pflegen. Bitte lasst uns ein, gibt uns ein bisschen Speise, lasst uns zusammen den heiligen Namen singen. Und der Bruder sagt: Ihr seid doch Betrüger, Diebe, Halunke. Ne? Ihr macht doch nur eine Show, ihr seid doch gar keine Heiligen, ihr seid doch keine Mönche. Ne? Schleicht euch. Ne? Und dann macht er die Tür zu. Ne? Und wenn wir dann uns zu Gott, an Gott erinnern und sagen: Vielen Dank. Ne? Und wir beten, wir bitten Gott: Bitte verzeih diesem Bruder. Und dann klopften wir wieder. Und der Mönch mal auf und sagte: Seid ihr immer noch hier? Und er holt einen Stock, der so Nieten hat. Und er schlägt uns. Das ist heftig. Und blutverschmiert liegen wir im Schnee. Haben nichts zu essen. Wir bluten, wir leiden. Wir frieren. Und wenn wir dann uns an Gott erinnern und sagen: Vielen Dank, lieber Gott, Jagannath Paradies, so was hat er eben. Vielen Dank, lieber Gott, ne, dass du uns diese Möglichkeit gibst, ne, uns hier in Demut zu üben und um die Vergebung dieses Bruders zu bitten. Ne. Das, diesen Moment, ne, wenn wir wirklich vergeben können, das bezeichne ich als vollkommene Freude. So. Ne. Schwierig, ne? Wenn wir schon, wenn Zapchi angebrannt ist oder wir nicht richtig begrüßt wurden hier, ja, dann wird schon rebelliert, ne? Dann kommt das falsche Ego. So ist also nicht unbedingt sehr einfach, diese Stufe zu haben. Einen Baum erkennt man an seinen Früchten. Titikshava Karunika, Surida Savadehinam, Ajata Satrava Shanta, Sarva Sadhu Bhushana. Das ist ein Vers aus dem Srimad Bhagavatam und beschreibt einen heiligen Menschen. Egal, ob der jetzt in Indien geboren ist oder in Deutschland oder in der Türkei oder immer, im Nahen Osten, Symptome eines heiligen Menschen. Müssten eigentlich universell gelten. Und er sagt, dieser Vers, die Symptome eines Sadhu, eines Heiligen, sind, dass er tolerant, barmherzig und freundlich zu allen Lebewesen ist. Er hat keine Feinde, er ist friedlich, er hält sich an die Schriften und all seine Eigenschaften sind erhaben. Bhagavad Gita steht auch, Prabhupada in einer Erläuterung sagt er, man sollte Kshama, das ist dieses Vergeben, in diesem Vers haben wir das Wort Kshami, das heißt hier verzeihend, man sollte Kshama, Toleranz und Nachsicht üben, indem man über die geringen Vergehen anderen wegsieht. Chanakya Pandit sagt, die Schönheit eines Kuckucks liegt darin, wie schön er sind. Die Schönheit einer Frau ist in ihrer Keuschheit zu ihrem Ehemann. Ein hässlicher Mensch sieht schön aus, wenn er Wissen hat. Und die Schönheit eines Heiligen ist in seiner Kraft zu vergeben. So, man fragt sich ja oft, ich habe so viele Runden in meinem Leben gechantet, so viel Prasadam gegessen, irgendwelche Dienste geleistet. Ja. Dann kann ich mir, was ist das jetzt alles? Ne? Werde ich an die Vaikuntha-Pforte klopfen und dann fragen die ja, wie viele Runden hast du gechantet, wie viel Kilo Prasadam hast du gegessen, wie viele Dienste hast du gemacht? Ne? Und dann, wenn ich dann ein bisschen zu wenig habe, werde ich dann wieder weggeschickt. Ne? Das wird nicht daran gemessen, ich spüre meinen Fortschritt. Ne? Da kann man, das ist schön, das ist der Weg, ne? Wir folgen den regulierenden Prinzipien. Wir beschäftigen uns oder wir imitieren praktisch eigentlich einen Heiligen, ne, mit der Hoffnung, dass wir diese Eigenschaften selber entwickeln. Ne. Also den Sadhana ist ja eine Übung von Sadhus, ne, die das Satya, das Ziel erreicht haben, kann man sagen. Ne. So wie fake it till we make it. Ne, kann man, ne. Und manchmal ist man sich da ganz schön bewusst. Ne. Aber so wie stark habe ich diese Eigenschaft zum Beispiel von Vergeben kultiviert. Ne. Das ist so ein richtiger Parameter, an dem ich mich orientieren kann. Ne? So. Ist egal, ob ich 10 Jahre oder 20 Jahre oder 50 Jahre Krishna-Bewusstsein praktiziert habe. Wenn's, ne, wenn so eine Sache passiert, wird man getestet. Ne? Das ist so ein Parameter. Ne? Ist nicht unbedingt einfach. Ne? Und manchmal denkt man, man hat vielleicht einer Person vergeben und dann merkt man irgendwie, na, das gibt's noch, da gibt es noch verschiedene subtile Ebenen, an die man noch nicht irgendwie rangekommen ist. Ne? Es gibt ein spanisches Sprichwort. Rache ist süß, wenn sie kalt serviert wird. Das heißt, oft passiert uns irgendwas. Ne? Und also, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass einer von uns so ist, aber normalerweise in der materiellen Welt will man sich dann rächen oder man will der Person heimzahlen. Und ja, eine Möglichkeit wäre sofort. Aber am süßesten, ne, wenn man ein bisschen wartet, wenn die Person gar nicht daran denkt. Ne? Dann ist es so, ne? Ich glaube, beim Graf von Monte Cristo ist das, glaube ich, so. Ne? Der rächt sich dann irgendwann, wenn alle vergessen haben, wer er war, weil er im Kerker war. Ne? So ein modernes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Nelson Mandela. Ich glaube, der war 28 Jahre im Gefängnis, oder 22. Also war schon eine Weile. Ne? Und dann kam er irgendwann raus, ne? Und alle dachten jetzt wird zurückgeschlagen. Ne? Aber er war vergeben. Er hat gemeint, wir müssen... Das hilft jetzt keinem, wenn ich jetzt hier auf meinem Ego herum irgendwie auf Rache gesinnt bin. Ne? So, was ist das Beste für das Land, für die Leute? Ne? Und er hat praktisch seinen Leuten, also diesen Menschen, die ihn praktisch über 20 Jahre ins Gefängnis gesteckt haben, einfach vergeben. Ist schon mal eine ziemlich große Leistung, würde ich sagen. Es war mal ein Schüler, der hat auch seinen Lehrer gefragt, Meister, warum ist es so wichtig zu vergeben eigentlich? Und der Lehrer gab ihm Schüler ein Messer und einen Sack Kartoffeln und sagte jetzt, auf jede Kartoffel schreibst jetzt einen Namen drauf von den Leuten, denen du noch nicht vergeben hast. Mit denen du irgend noch ein Beef hast. Ne? Und dann tust du die Kartoffeln in den Sack und läufst wieder rum. Ich dachte, okay, mein Meister gibt mir eh immer so mystische Unterweisungen, mach ich mal. Ne? Und dann ist er so rumgelaufen, nach 2-3 Tagen hat es plötzlich richtig gemüffelt. Ne? Und seine Gottgeschwister haben ihn so ein bisschen gemieden, ne? Weil so die Kartoffeln haben plötzlich so angefangen zu müffeln. Ne? Und hat er kapiert, wenn ich praktisch nicht vergebe, dann müffelt das so ein bisschen. Ne? Dann merken das die Leute, ne? Dann bin ich nicht wirklich frei. Ne? Weil wer leidet denn am meisten, wenn man nicht vergibt? Ne? Die Person, der man nicht vergibt, ich vergib dir nicht, haha. Nee, man leidet selber. Weil das ist praktisch wie so, man hat so ein Stück heiße Kohle, ne? Und man behält den Händen. Das ist praktisch der Zorn, den man so hegt. Ne? So, wie sagt man da, so ein Groll, den man hegt. Ne? Und man wirft den aber nicht los. Man kann sich nicht lösen davon. Ne? So, wer leidet? Das sind wir. Ne? Und vergeben heißt ja nicht, dass man die Handlung, die diese Person ausgeführt hat, für gut heißt. Ne? Man denkt manchmal, ja, wenn man vergibt, ist man irgendwie schwach. Man tut diese Tat irgendwie abmildern. Ne? Nee, vergeben muss man auf jeden Fall. Also wenn man nicht mehr das Opfer sein will, ne, dann muss man vergeben. Weil solange du nicht vergibst, bist du ein Opfer. Ne? Weil du hast ja die Möglichkeit, ne, du bist responsible. So ein schönes Wort, das nutze ich sehr gern. Im Englischen heißt es, man ist able to respond. Man ist fähig, darauf zu antworten. Und eine Fähigkeit ist praktisch zu vergeben. Das ist erstmal eine Entscheidung. Und mit dieser Entscheidung, wenn man sich dafür entscheidet, dann wirkt das auch langsam. Aber wie gesagt, kennt ihr wahrscheinlich alle aus Erfahrung, manchmal sind das mehrere Schichten und man wird immer wieder so an dieses Thema herangeführt, wie so eine Spirale. Und immer auf feineren Ebenen. Und wahrscheinlich kann wirklich nur ein ganz reiner Gottgeweihter so vollkommen vergeben. Wie gesagt, man muss auch verstehen, was ist meine Position. Es gibt auch so eine schöne Geschichte von so einem Heiligen, der einen Fluss überqueren will. Und dann trifft er am Ufer so einen Skorpion. Der Skorpion sagt, kannst du mich rübernehmen? Ich kann ja nicht schwimmen, ich bin Skorpion. Der Heilige überlegt, naja, ein Skorpion, die Natur eines Skorpions ist eigentlich, dass er sticht, oder? Und du stichst dich nicht, oder? Nö, kein Ding. Nimm mich rüber, passt schon. Ne? Dann nimmt er ihn rüber und mitten auf dem Weg, was passiert? Der Skorpion sticht den Heiligen. Ne? Aber was macht der Heilige? Der schmeißt ihn nicht jetzt ins Wasser, ne? Und sagt, dann geh doch, dann stirb doch. Ne? Und er sagte, nimm den rüber und dann fragt der Skorpion, also, krasse Leistung. Ne? Jeder andere hätte mich jetzt einfach den Fluten überlassen. Ne? Du hast mich aber rübergenommen. Wieso? Meine der Heilige, naja, ich weiß, deine Natur ist es zu stechen. Du bist ein Skorpion, du kannst nichts dran ändern. Ne? Und ich versuche aber, in den Fußspuren meiner Lehrer zu folgen. Ne? Und das sind Leute, denen ihre Natur ist es zu vergeben. Ne? Die sind barmherzig. Ne? So. Würde ich jetzt in meinem Moment nicht imitieren. Ne? Vielleicht können das von euch einige. Deshalb, ich denke, man muss auch so realistisch sein. Ne? Wenn Personen einem immer wieder Leid zufügen, dann sollte man auch nicht naiv sein, dass die Person sich plötzlich ändert. Ne? Also ich denke, das ist praktische Lebensführung. Ne? Aber es gibt Leute, die wissen, diese Person, die ist vielleicht neidisch noch aus Grund ihres falschen Egos, hat irgendwelche Groll oder irgendwas. Und die wird trotzdem wahrscheinlich so handeln. Aber die tun trotzdem so handeln, damit sie dieser Person dienen können. Und ums Dienen geht es ja letztendlich. William Blake, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein englischer Mystiker, Dichter, Poet, der hat gesagt, es ist viel einfacher, unseren Feinden zu vergeben, als unseren Freunden. Klingt erstmal so ein bisschen widersprüchlich. Wer hat denn die? Wieso könnte das so sein?
Wenn wir von Freunden enttäuscht sind, von den Feinden haben wir nichts anderes erwartet, aber wenn ein Freund uns enttäuscht, dann ist
genau, deswegen. Ne? Von Freunden erwartet man eigentlich sowas nicht. Ne? Und deswegen tut es viel mehr weh, wenn so eine Person einem Leid zufügt. Ne? Aber wir sind im Kali Yuga. Ne? Wir singen jeden Morgen, heute Morgen hat Sharapan gesungen, Samsara Dava Nala Lila Loka. Ne? Diese materielle Welt ist wie ein Waldbrand. Ne? Und Prabhupada erklärt, dass manchmal in Indien, vielleicht durch so einen Wind, da reibt sich der Bambus automatisch. Ne? Und plötzlich entsteht Feuer, ohne dass jemand Brand gestiftet hat. Ne? Und die materielle Welt kreiert solche Situationen, dass wir plötzlich irgendwie leiden. Die dreifachen Leiden sind da. Deswegen ist es sehr schwierig, einem Freund zu vergeben als einem Feind. Und oft ist es auch so, dass es noch schwieriger ist, sich selbst zu vergeben. Manchmal denkt man sich, man hat vielleicht irgendwie einen Fehler gemacht, man hat blöd gehandelt, man war nicht authentisch, dann ist es sehr schwierig, sich selber zu vergeben auch. Wenn Polizisten an einen Ort gerufen werden, ne, da könnte man denken, die haben jetzt am meisten Angst, wenn irgendwie ein Banküberfall ist oder eine große Schlägerei oder ich weiß nicht was. Ne? Aber es heißt, dass die meisten fürchten sich, wenn sie zu einem Ehepaar geschickt werden. Ne? Wenn man hört, irgendwie hier wird gestritten und keine Ahnung, der Nachbar ruft an, ja, hier fliegen schon die Stühle aus dem Fenster und ich weiß nicht mehr. Ne? Weil da sind so die Emotionen so aufgeheizt, ne? Weil man steht sie ja so nahe, dass man nicht weiß, was passiert. Ne? Würde einer irgendwie die Gabel nehmen und auf den Ehemann los oder andersrum. Ne? Also es ist eine sehr schwierige Situation. Ne? Und heißt, dass Polizisten so eine Situation nicht wirklich einschätzen können. Also es ist eine sehr schwierige Sache. So, also derjenige, der das Vergehen gemacht hat, der reinigt sein Herz, indem er bereut. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt, ich habe irgendjemand Leid zugefügt, wissentlich oder unwissentlich. Ne? Unwissentlich werde ich es dann meistens irgendwie dann im Nachhinein wahrscheinlich erfahren. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, das hat irgendwie dieser Person Leid zugefügt, dann sollte ich erstmal einsichtig sein, und ich sollte diese Person wirklich um Vergebung bitten. Und Vergebung heißt vielleicht nicht nur sorry. Das heißt, was kann ich tun, um das wieder gut zu machen? Gerade wenn die Person uns auch sehr nahe ist, dann muss man irgendwie zeigen, dass sie sich wirklich bereuen. So in dem Sinne heißt es, dann reinigt man sein Herz. Wenn ich jetzt aber derjenige bin, dem Leid widerfahren ist, wie kann ich dann mein Herz reinigen? Indem ich vergebe. Das ist der Punkt. Ne? Weil sonst wird sich das immer wieder so eine Täter-Opferkette entwickeln. Ne? Weil wenn einer muss diesen Kreislauf dann irgendwie unterbrechen. Ne? Sonst, ne, wie du mir, so ich dir und so weiter, dann können wir zig Leben irgendwie mit einer Person immer Beef haben. Ne? Wir haben christlich begonnen. Ich habe hier noch einen christlichen Vers aus der Bibel. Richtet andere nicht, damit auch ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt andere nicht, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Sprecht die frei, die sich gegen euch vergangen haben, dann werdet auch ihr von eurem Vergehen freigesprochen. Gebt und so wird euch gegeben werden, denn mit dem Maß, mit dem ihr andere messt, wird euch auch wieder gemessen werden. Also spirituelles Wissen, Veda, ne, göttliche Offenbarung, ist nicht nur in Sanskrit-Texten, das ist eigentlich überall, wo hohe Spiritualität gelegt wird. Deswegen kann ein Gottgeweihter, auch wenn er in einer Tradition, was auch sehr wichtig ist, also zu Hause ist, kann er trotzdem auch Inspiration von anderen Heiligen finden. Dabei heilig ist, wie gesagt, da gibt es nicht irgendwie, indisch heilig ist ein anderes Kriterium als westlich heilig. Ne? Heilig ist heilig, ne? Oder? Deswegen kann man da sehr viel Inspiration nehmen. Und in unserer Tradition haben wir so viele heilige Persönlichkeiten, von denen wir Inspiration bekommen können. Prahlad Maharaj, der wurde von seinem eigenen Vater gefoltert. Und was hat er zum Schluss gemacht? Als Nishinadev ihn gefragt hat, was kann ich für dich tun, hat er nicht gesagt, okay, schick ihn 100 Leben zur Hölle und ich weiß nicht was. Er hat gesagt, bitte vergib ihm. Bitte gib ihm auch irgendwie, schick ihm auch deine Lotusfüße. Das war seine Bitte. Haridas Thakur wurde über 22 Marktplätze gepeitscht. So viel Leid musste der dann. Und als er nicht gestorben ist, Ja, dann haben die Leute, die ihn ausgepeitscht haben, gesagt, oh, kannst du nicht sterben? Weil wenn du nicht stirbst, dann kriegen wir ziemlich Ärger mit dem, der uns beauftragt hat. Also, ach so, sorry. Okay. Ja, dann ist er in so einen Bewusstseinszustand gefallen, der praktisch wie tot war. Ne? Später ist er wieder aufgewacht. Ne? Aber einfach nur, damit die Personen, die ihn eigentlich bestraft haben, damit die kein Leid kriegen. Hat er gesagt, okay, kein Leid. Ne? Jesus Christus wurde gekreuzigt. Und hat er gesagt, bitte, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Ne? Also, die haben nicht ihr eigenes Interesse. Ne? Nicht dieses, das ist nicht das Ego noch dazwischen. Ne? Die sind wirklich besorgt mit der Seele und mit Leid, was anderen Lebewesen passiert. Ne? So. Und wir können, ja, wie gesagt, auf unserer kleinen Ebene, vielleicht haben wir irgendwie Stress in der Arbeit oder Stress mit den Gottgeweihten oder ne, irgendwas mit der Familie, kann ja auch sein. Sobald wir eigentlich den späteren Weg gehen und wirklich so ein bisschen auch nach innen Schau halten, ne, dann müssen wir wirklich uns immer fragen, wie weit bin ich denn da? Ne? Kann ich vergeben oder ich muss mich zumindest üben im Vergeben. Ne? Auch Demut, man sagt ja, ich muss mich in Demut üben. Das heißt nicht, dass ich demütig bin, aber man kann versuchen. Ne? Aber gemäß seinem Level. Ne? Wie gesagt, imitieren solche großen heiligen Persönlichkeiten, das wird dich wirklich nicht, also aus meiner Erfahrung, denke ich mal, nicht wirklich befreien. Ne? Da kannst du nicht sagen, okay, Prälatmannschaft vergeben, mache ich auch mal. Wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ne? So Transformation, ne? Also wie gesagt, ich habe mich auch gefragt, über was rede ich heute? War sehr spontan. Und dachte ich, naja gut, ich kann irgendwas erzählen, irgendwelche Verse. Nimmt mir wahrscheinlich wieder ab. Ne? Aber was habe ich wirklich so erfahren? Das ist auch nicht viel. Deswegen muss man sich so seinen Parameter, woran man sich misst, ist nicht, wie viele Verse ich auswendig kann, wie viel Dienst ich geleistet habe, wie viele Bücher ich verteilt habe, wie viele Leute ich zum Krishna-Bewusstsein gebracht habe. Das ist nicht der Parameter. Ja, der Parameter ist wirklich was anderes. Ja. Und eine Eigenschaft ist halt das Vergeben. So Transformation. Alchemisten sprechen von Eisen zu Gold. Ist auch interessant, weil in Chaitanya Charitamrita heißt es, dass Karma, Lust, ist wie Eisen. Und Prema, reine Liebe, ist wie Gold. Ist beides Metall. Das eine ist eigentlich fast nichts wert, das andere ist total viel wert. So, es muss eigentlich eine Transformation stattfinden. Ne? Genauso, ne, man spricht auch oft von der Raupe, die zum Schmetterling wird, auch eine Transformation. Ne? So, und letztendlich machen wir alles, was wir hier tun, ne, ist eigentlich, oder eigentlich jede spirituelle Praxis, jede Religion hat das Ziel, ich muss wieder Liebe, oder ich sollte lieber Liebe zu Gott entwickeln. Das ist der wirkliche Parameter. Das bedeutet Transformation. Ne? Und das kann sehr lange dauern. Wie gesagt, eine Stufe ist sehr rar, aber man kann sich inspirieren lassen, indem man immer wieder von diesen Heiligen hört, ja, indem man Gemeinschaft mit heiligen Menschen, ne, hat. Zum Abschluss noch eine Geschichte. Das war auch mal ein junger Mann, 20 Jahre, und der wusste noch nicht wirklich viel vom Leben, aber der war sehr begierig zu lernen. Und hatte so eine Eigenschaft, weil er ist in viele Länder gereist und hatte so eine Eigenschaft, hat er sich für Antiquitäten interessiert. Ne, so für altes Geschirr auch. Ne. Und dann hat er, in irgendeinem Land war er dann, ich glaube in Serbien, und dann ist er in so einen Antiquitätenladen gegangen und hat eine ganz schöne Tasse gesehen. Ne. Und hat er gefragt, ja, den Mann, wo ist denn die Tasse her? Ne? Sieht so irgendwie so türkisch aus. Ne? Der Inhaber hat gesagt, keine Ahnung. Ne? Sondern in sein Hinterzimmer gegangen und plötzlich, als sie allein waren, hat die Tasse zu ihm gesprochen. Ich war nicht immer eine Tasse. Ne? Ich bin schon sehr viele Tausende von Jahren alt. Ne? Ursprünglich, da war ich auf einer Weide, ich war im Boden, ich war ein Stück Ton, ein roter Klumpen Ton, völlig ungeformt. Ne? Und viele Leute, Kriege, alles ist über mir passiert. Ne? So viel habe ich gesehen. Ne? Aber ich lag so ein bisschen dall, ne, in der Erde. Bis mein Meister kam, mich herausnahm und sich und mit nach Hause mit ihm ging. Ne? Und er knetete mich. Ne? Und also richtig hart. Ne? Und ich schrie so, ne, so, das ist zu hart. Ne? Hör auf. Der Meister lächelte mich an und sagte, noch nicht. Ne? Und dachte ich, okay. Und dann plötzlich dann tut er mich auf so eine Töpferscheibe. Ne? Und wurde richtig schwindlig. Ne? Ich habe fast gekotzt. Das war so, ich dachte, was ist denn jetzt los? Hilfe, hör auf, ich kann nicht mehr. Ne? Mein Meister sagte, noch nicht. Ne? Und dann hat er mich genommen, ne? Nachdem er mich so ein bisschen geformt hat, und hat mich in so einen Ofen getan. Und das war so heiß, wahrscheinlich so heiß wie in der Hölle. Ne? Und ich schrie, ne? Hol mich hier raus, es ist zu heiß, ich halte das nicht mehr aus. Ne? Der Meister lächelte durch die Scheibe, noch nicht. Ne? Dann hat er mich rausgeholt und plötzlich habe ich so eine Erleichterung gefühlt. Das war so ein bisschen abgekühlt. Ich dachte, oh, wie schön einfach nicht in diesem Prozess weiterhin zu sein. Ne? Aber es kam anders, als ich dachte. Ne? Er nahm mich und er sprühte mich mit irgendeinem Zeug ein, ne? Damit ich so fest werde. Ne? So, wie nennt man das?
Glasur.
Ne? Und es waren so giftige Stoffe und ich schrie wieder, hör auf! Ne? Noch nicht. Und dann hat er mich wieder in den Ofen. Und es wurde noch heißer. Ne? Und ich dachte, jetzt langsam. Aber, ne? Und dann hat er mich rausgeholt. Ich war so fertig. Und ich dachte, was ist das Nächste? Ne? Ich kann nicht mehr. Und dann kam er nach einer Stunde, hatte so einen Spiegel mitgenommen. Ne? So einen kleinen, was so Frauen haben, um sich zu schminken. Ne? Und hat ihn vor mich gehalten. Ich dachte so, das bin ich? Kann er nicht sein. Ich war so ein Klumpen Erde, das in der Erde lag, ohne irgendeinen Plan, ne? Ohne irgendeine Berufung, ohne einen Dienst. Ne? Das bin ich, wie schön. Ne? Also total dankbar. Dann sagte der Meister, naja, ich wusste, dass dir das Leiden bringt, ne? Wo ich dich geformt habe. Ne? Aber hätte ich dich nicht durchgeknetet und es wäre Luft gewesen, wärst du praktisch kaputt gegangen. Ne? Und ich musste dich auch auf dieser Drehscheibe tun, damit du geformt wirst. Ne? Ich musste dich in den Ofen tun, weil wenn ich dich nicht, dann wärst du nicht gehärtet. Ne? Außerdem auch musste ich eine Glasur um dich rum machen, weil sonst wärst du sehr leicht zerbrochen. Ne? So. Ne? genau. Ne? Das ist eine Geschichte, so können wir, wenn wir in irgendwelchen leidvollen Umständen sind, ne? Wie gesagt, die dreifachen Leiden. Ne? Dreifachen Leiden bedeutet Leiden, die uns der eigene Körper bringt, ne? Der eigene Geist, das sind ein Art von Leiden. Andere Leiden sind durch die Naturkräfte. Heute ist sehr windig. Noch nicht so ein starkes Leid, aber in manchen Ländern, da gibt es irgendwie große Überflutungen. Da verlieren Leute sofort ihr ganzes Haus, ne? Vielleicht sogar noch Familienangehörige. Das nennt man Adidaivika Klesha. Und dann gibt es noch Leiden, die uns durch andere Lebewesen verursacht werden. Ne? Also die dreifachen Leiden. Ne? Durga hat so ein Tridanda, ne? So Dreizack, das sind die dreifachen Leiden. Ne? Und sobald wir Hare Krishna chanten, tun wir der illusionierenden Energie des Herrn unseren Krieg erklären. Ne? Deswegen wird sie auch öfters mal so, ne? So ein bisschen stechen. Ne? So, wir können gar nicht mehr in dieser materiellen Welt glücklich werden. Ne? Ohne Krishna. Ne? So, dass, wenn wir wieder in so einer Situation sind, vielleicht können wir uns daran erinnern, das ist alles letztendlich fürs Gute. Ne? Wir müssen ja geformt werden. Ne? Und es kommen vielleicht noch größere Herausforderungen auf uns zu. Und die können wir nicht, den können wir nicht widerstehen, wenn wir nicht eine gewisse Erfahrung schon haben. Ne? Amen. gibt es vielleicht noch Fragen dazu? Kommentare? Verwirklichung? Bitte?
Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Wir sind uns doch eigentlich, dass für uns in dieser Zeit ist es das Wichtigste, dass wir spirituelle Praxis haben. Ja, also Chanten, Lesen und so weiter. Und bei mir, ich lebe seit 2003 in einer Wohnung im Erdgeschoss und direkt davor sind die Briefkästen und so weiter. Ne? Und seitdem ich dort wohne, tun eigentlich die Nachbarn sich regelmäßig vor der Tür, vor meiner Wohnungstür treffen und tun da ihre Blauscheiben sozusagen. Manchmal 10 Minuten, manchmal 40 Stunden, manchmal 20 Minuten. Also über jede Belanglosigkeit, die du dir vorstellen kannst. So, was jetzt dazu kommt, ist, dass der direkte Nachbar gegenüber seit genau dieser Zeit immer permanent, wann immer er vor die Tür geht, seine Tür zuknallt. Wenn er rausgeht, also er knallt die Tür. So, ich habe das jetzt 13 Jahre lang erduldet. Und habe jetzt irgendwann habe ich dann mal die Gruppe angesprochen und habe hab dann gesagt, wenn sie sich dann austauschen wollen, ob sie sich dann nicht mal zusammen in ihrem Wohnung treffen können. Nein, ich kann nicht mehr. So, und ihn habe ich dann gesondert nochmal genommen und habe ihnen gesagt, bitte würden Sie aufhören, Ihre Tür wieder so zuzuklein. So, er dreht sich von mir weg, sagt ihm, wäre ihm egal und das war's. So, und er macht es jetzt bewusst, er knallt die Tür jetzt sogar vor, wenn ich vor raus aus meiner Tür komme, knallt er die dann bewusst zu. So, jetzt ist die Frage, die Gruppe hat sich mittlerweile auch zusammengearbeitet, da gab es schon irgendwie Besprechungen, wo es jetzt gegen mich geht und wie auch immer. So, da haben sie sich auch zusammengetan, ja, in der Hinsicht. So, jetzt ist die Frage, wann soll ich denn dann vergeben? Wenn meine späte Praxis da gestört wird, dann ist doch eigentlich jetzt erstmal an mir, dem Einhalt zu gebieten am gewissen Moment. Und wenn, ich sage mir dann, wenn das passiert ist, wenn die Leute einsichtig sind, dann kann ich auch vergeben die letzten 13 Jahre.
Ja, verstehst du, was ich meine? Ja. Vielen Dank für dieses illustre Beispiel aus dem Alltag. Ne? Sind so die, wenn jetzt mal praktisch von den, ne, von dieser Ebene wirklich so, was sind unsere Alltagsprobleme? Vielen Dank. Also zum Beispiel, es gibt zwei Arten. Es gibt eines annehmen und anderes hinnehmen. Also das heißt ja nicht, dass du jetzt total alles hinnehmen musst, ne, was irgendwie jemand dir tut. Wenn, jetzt so, also wenn man nicht so tolerant ist oder das einen wirklich stört in einer Praxis, ne, dann kann man auch sagen, könnt ihr euch nicht woanders unterhalten. Ne? Also in so einem Beispiel würde ich jetzt einfach mit der Hausverwaltung sprechen, ne, und sagen, tut mir leid, das geht nicht. Ne? Andererseits, wenn du alles probierst in dem Sinne, ne, also du kannst einfach, es ist ein einfaches Beispiel, du sollst ja nicht die Leute hassen, ne? Hasse die Sünde, aber nicht den Sünder, so würde ich mal sagen. Ne? Also die Tätigkeit stört dich, was die machen. Ne? Einfach, ganz praktisch würde ich da jetzt mal hingehen zu der Hausverwaltung und sagen, na, das geht halt nicht. Das ist ja nicht in der Hausordnung, dass da jeder Remi-Demi machen kann. Ne? Wenn du alles versucht hast, dann, was bleibt dir übrig? Entweder ziehst du aus, wenn es dich so stark stört, oder du nimmst es an und sagst, okay, das ist ein Test von Krishna. Ne? Wie weit bin ich absorbiert in heiligen Namen, dass mich so ein bisschen Gespräch auf dem Flur irgendwie ablenkt. Also Sherman Priya und ich, wir hatten jetzt ein Jahr eine Baustelle von unserer Tür. Ne? Das war ab morgens um 7, glaube ich. Also war auch nicht so easy. Und unser Hausflur, der ist immer noch seit einem Jahr irgendwie so offen, weil auch irgendwie da die Renovierarbeiten waren. Ne? Also ich habe es dann einfach angenommen. Ne? Nicht, dass ich jetzt das toll fand, aber ich habe es dann angenommen, dachte ich, was bringt das jetzt? Also, ja, ich würde sagen, probier was, wenn es nicht geht, nimm es an.
Bring ihm doch mal Fassade. Süßigkeiten.
Sada Shiva, was dazu?
Ja. Es gibt eine schöne Geschichte von Schüler Prabhupada, die ein bisschen ähnlich ist. Da saß Prabhupada im Flugzeug, ich weiß nicht von wo nach wo, mit einem Diener von ihm. Zu der Zeit durfte man im Flugzeug noch rauchen. Und irgendwie ein, zwei Reihen vor Prabhupada hat irgendjemand eine Zigarette nach der anderen geraucht. Und das war also wirklich sehr störend. Und dieser Devoti, der neben Prabhupada saß, wurde gestörter und gestörter. Und irgendwann konnte er nicht mehr schenken und hat dann die Stewardess gerufen und gesagt, können Sie dem das nicht mal verbieten? Ja, kann ich nicht, ja, darf man ja. Und irgendwie wurde er so agitiert und irgendwann hat Prabhupada gesagt, was bist du denn für ein Devoti, dass du nicht mal so ein bisschen Zigarettenkram tolerieren kannst? Prabhupada war auch nicht gestört.
Toleranz. Ja. Ist vielleicht auch so ein Test, ne? Was habe ich jetzt 13 Jahre spätere Praxis, aber die Nachbarn zeigen mir, oh, da ist ja noch ein bisschen was nach oben hin. Das haben wir alle wahrscheinlich, irgendwelche Situationen. Wir denken hier, reden hier über die höchsten Themen, ne? Die höchsten Gottgeweihten und dann ja, im Alltag, ups, ne? Hat mir da jemand die Vorfahrt genommen?
Ein Beispiel, da hat der Lama gesagt, dass da ging es um eine Mücke, die Blut an seinem Arm gesaugt hat. Also der hat gesagt, als die Mücke ein, zwei, dreimal gekommen ist, okay, aber beim vierten Mal hat er dann doch so gemacht. Und das ist, ich auch wenn er dann regelmäßig Linie fliegen würde und immer wieder zu klein wäre, würde ich weiß nicht, ob Frau Pater nicht doch irgendwann mal. Ne? Das ist immer eine Frage der Freizügigkeit.
Letztlich musst du entscheiden. Hm? Jetzt hast du so ein bisschen Input bekommen.
Ja, danke.
Noch eine andere Frage oder Kommentar oder vielleicht was dazu noch? Dann danke euch vielmals.
Ich habe so eine Methode oder eine Technik, wie man sich dem annähern kann, also wenn man es jetzt nicht gut kann, wenn man dann sehr gekränkt ist, wie man irgendwie so da sich annähern kann.
Ja.
Halte ich anscheinend.
Genau, also,
das hilft mir
jedenfalls. Also, natürlich, wenn du so eine gute Übung hast im Alltag, ne, dann mag das, ich sag die dreifach leiden, das mag stürmisch sein immer, egal wo du bist, aber du bist so ein bisschen in dir ruhend. Ne. Das ist natürlich ein gutes, wie so ein Schutzschild. Wenn du morgens aus der Tür rausgehst oder hast eine gute spirituelle Praxis, dann bist du ein bisschen besser drauf, kannst du besser oder kannst du, dann tust du nicht aus dem Affekt handeln sofort. Ne. Einer sagt was und du sofort zurück. Dann bist du ein bisschen so, okay, ja. Besser so abprallen. Ne?
Es ist auch
eine Möglichkeit. Bitte?
Es ist eigentlich auch eine philosophische Sache, zum Beispiel, also im Krishna-Bewusstsein, wenn wir jetzt rein geweihten wären und absorbiert wären im Krishna-Bewusstsein, dann würden uns diese Up und Downs von dieser materiellen Welt nichts antun, oder wir würden aber wirklich im materiellen Bewusstsein uns immer halt gestört von sowas, und wenn es irgendwie so. Denken, dass wir, weil wir halt nicht Krishna-bewusst sein sind, dass wir gestört sind von diesem von dieser materiellen Energie halt. Und
Also was ich zum Beispiel mache in vielen Situationen, wenn ich komme unter Leute oder irgendwie und irgendeine Person hat irgendein Problem mit mir und dann überlege ich, habe ich irgendwas getan, ne? Personen, ja, irgendwie, ich kann mir nichts vorwerfen in dem Sinne, die ist irgendwie schlecht drauf, dann sage ich einfach, das ist ihr Problem. Also es ist wirklich, ne, das ist ihr Problem, ich habe damit nichts zu tun. Außer jemand sagt mir, oder ich kann auch nachfragen, Entschuldigung, ist irgendwas, habe ich irgendwas getan, damit du so drauf bist. Und man kann ja noch nachfragen, aber ansonsten ist das nicht mein Problem, das ist ihr Problem. Fertig.
Krishna Bewusstsein zu leben, ist auch sehr motivierend. Und ich kann mir vorstellen, also dass seine Nachbarn sind ja vermutlich auch schon etwas älter. Und wie viel Leiter, also steckt ja auch dahinter, dass man in diesem Alter auch noch irgendwie sich so unterhält und verhält.
Ja, also eine gute Sache ist natürlich, in diese Person sich rein zu versetzen. Wieso ist denn diese? Was ist denn der widerfahren, damit die so ist? Ne? Ist auch mal so eine Idee. Ne? Oder wieso bin ich so gestört eigentlich durch diese Person? Ne? Der Schatten. Ne? Der Psychologie spricht man vom Schatten. Wenn ich irgendwas besonders irgendwie agitiert, dann hat es auch irgendwas mit mir zu tun. Ne? Kann man sich auch so ein bisschen hinterfragen. Ne? Schauen wir mal, wie
das
ist.
Das war genau das, was ich ansprechen wollte, also mit dem eigenen Schatten.
Genau. Ne? Ich denke, es ist immer so eine. Ja, man lernt einfach, ne? Durch gewisse Situationen. Ich glaube auch, dass viele Situationen, die kommen so lange, bis du so ein bisschen weißt, wie du damit umgehen kannst. Und dann entweder kommen sie noch, aber du kriegst sie gar nicht mehr mit. Ne? Oder sie passieren gar nicht mehr so häufig. Ne? Du? Und dann du. Okay.
Ich glaube auch eine Technik, die nicht bisher ganz gut funktioniert hat, ist, wenn mich jetzt eine Person verletzt hat, das ist einmal passiert und dann habe ich mir die Person dann wirklich so als kleines Kind vorgestellt. Ja, mit irgendwie, ne, so kleine Kinder halt sind, die haben halt irgendwie große Augen und die wollen halt einfach nur lieb gehabt werden. Und dann ist das nicht sofort vorbei, aber es macht das schon mal einfacher.
Christoph, vielleicht noch kurz?
Ja, es gibt ja auch, sagen wir mal, so professionelle Tools wie radikale Akzeptanz, also sprich, dass man einfach das so akzeptiert, wie es ist, und dann neue Dinge ableitet und Also im klaren Punkt hattest du ja auch gesagt, geht es ja eigentlich darum, dass man die Emotionalität ableitet und wieder zum sachlichen Kern zurückkehrt und dann eine neue Interaktion aufbauen kann.
Mir ist gerade noch was eingefallen. Jemand gesagt, dass es wohl im Krishna-Bewusstsein so ist, dass man, dass die spirituelle Seele für ein Alter von 16 Jahren im Prinzip in der spirituellen Welt so stagniert. Ist das richtig?
Bitte nochmal.
Dass die spirituelle Seele nie älter wird als 16 Jahre. Ist das so?
Nee.
Das ist nicht richtig.
Die Seele ist ewig. Die hat gar kein Alter. Man sagt natürlich, dass Krishna immer 16, wie ein 16-jähriger Jüngling ist.
Das betrifft uns aber nicht.
Das wird sich rausstellen.
Weil ich mir dann im Endeffekt gesagt habe, die Leute sind jetzt 75 Jahre alt. Und wenn wir das mal sagt, die spirituelle Welt wird irgendwo in einer komischen Art und Weise auf diesem Planeten gespiegelt. Und wenn ich nur sage, ich habe irgendwo einen 16-jährigen Idioten zu tun, so ungefähr, also prinzipiell, das war so mein, ähnlich wie deine Lösung, zu sagen, okay, ich stelle mir vor, das sind jetzt keine besonderen Größen auf.
Also ich glaube nicht, dass das die Idee ist von einem 16-Jährigen, dass wir dann alle Idioten sind.
Ja, danke.
Ich habe schon nicht gesagt, 16-Jährige ist allgemein und in der Pubertät und benimmt sich merkwürdig. Und wenn ich mir jetzt sage, der 75-Jährige ist nur in dieser Phase so irgendwie steckt, dann habe ich dann eine andere Angehungsweise.
Es geht dann noch wieder rückwärts.
Ja, ja. Sadashima?
Das ist ein radikaler Tipp. Stell dich doch einfach dazu und dann halte ich nach.
Also das ist auch eine Verwirklichung habe ich wirklich auch. Also wenn Leute so ein bisschen so irgendwie gereizt sind und irgendwie was sagen und du denkst, du weißt gar nicht wieso, weshalb, warum. Wenn du dann gar nicht so in dieser Verteidigung so reagierst, dann change dich ganz oft die Situation, dann ändern sie dich plötzlich. Ne? Weil die merken so, der ist ja gar nicht, also irgendwie mein Feind oder keine Ahnung. Ne? Dann prallt das so ab und die kommen dann irgendwie so ein bisschen runter von ihrem eigenen Film. Ne? Also wie gesagt, habt ihr wahrscheinlich alle so eure Erfahrungen und wir haben jetzt viele Tipps. Ne? Wenn wir jetzt wieder rausgehen, dann wissen wir genau, was zu tun ist. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Krantaraj, Bhagavad Gita, Ki.
Jai.